Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, hier zur Glaubensinformation aus dem Stadtdekanat Wuppertal. Wir schreiben den 15. Oktober im Jahr des Herrn 2025. Nach dem jüdischen Kalender ist es der 23. Tischrei im Jahr 5786 seit Erschaffung der Welt. Ich freue mich, wenn Sie sich hier live dazugeschaltet haben. Das können Sie tun, wenn es der 15. Oktober ist, so gegen 19 Uhr, direkt hier ins Webinar unter www.kck42.de/webinar. Möglicherweise schauen Sie aber auch live bei Facebook zu, wohin wir eben live streamen. Wenn Sie hier live im Webinar sind, können Sie, sofern Sie es wollen und Fragen haben, die Handhebefunktion nutzen. Bei Facebook können Sie das über die Kommentare tun. Ich versuche, den Stream etwas im Auge zu behalten und auf die Kommentare einzugehen. Wenn das nicht in der Live-Übertragung der Fall ist, werde ich die Kommentare später würdigen. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die wir kurz nach dem Livestream bei YouTube veröffentlichen. Da gibt es einen eigenen YouTube-Channel, den finden Sie unter Kat City Kirche Video. Und da gibt es eine Playlist mit allen Glaubensinformationen, die wir live gestreamt haben. Zu dieser Playlist kommen Sie im Übrigen, wenn Sie diesen QR-Code hier über meiner Schulter einscannen. Vielleicht hören Sie sich aber auch die Audioaufzeichnung an, die wir als Podcast veröffentlichen. Dorthin kommen Sie, wenn Sie im Internet auf die Homepage gehen, podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie die entsprechenden Audioaufzeichnungen, aber auch den RSS-Feed, den Sie in einem Podcatcher Ihrer Wahl eingeben können. Und dann können Sie dort die Glaubensinformation entsprechend sogar abonnieren und bekommen jeweils die aktuelle Folge automatisch in den Podcatcher Ihrer Wahl eingespielt. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Natürlich gilt auch heute wieder, wenn Sie Fragen zur aktuellen Folge haben, theologische Fragen allgemeiner Natur, Feedback oder Themenanregungen, denn in gut 3, 4 Monaten fangen die Planungen für die nächste Saison an. Dann können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Diese E-Mail kommt automatisch und direkt zu mir. Ich verspreche, jede E-Mail, jede ernst gemeinte E-Mail auch zu beantworten. Manchmal kann die Antwort etwas auf sich warten lassen, weil das E-Mail-Aufkommen gerade in diesen Tagen wieder etwas höher ist. Aber keine E-Mail soll verloren gehen. Wenn Sie also den Eindruck haben, Sie würden keine Antwort von mir bekommen. Kann es natürlich passieren, das ist auch schon passiert, dass eine E-Mail mich, warum auch immer, nicht erreicht hat, im Spamfilter gelandet ist oder wie auch immer. Dann scheuen Sie sich nicht, mir eine neue E-Mail zu schicken. Keine ernst gemeinte E-Mail soll, wie gesagt, verloren gehen. Schreiben Sie mir eine E-Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Heute lautet das Thema Aufseher, Diener und Witwen, Ämter in der frühen Kirche. Das ist natürlich ein bemerkenswertes und wirklich interessantes Thema, mit dem wir uns heute befassen, weil wir ja gerade in der Gegenwart in einer Zeit leben, wo die Ämterfrage immer wieder neu diskutiert wird, meistens unter dem Signum, dass Frauen zu Diakoninnen oder Priesterinnen geweiht werden sollen. Soll der Zölibat abgeschafft werden? Braucht die Kirche, das ist eine ganz steil formulierte These, die mancher Theologe, auch gerade aus meiner Fachrichtung, mancher Neutestamentler, stellt, brauchen wir überhaupt noch eine Art Priesteramt? Denn das Phänomen ist, das werden wir gleich auch sehen, dass es im Neuen Testament zwar Bischöfe und Diakone gibt, Episkopoi und Diakonoi, aber keine Sacerdotes, keine Hieroi, also keine Priester, wie wir sie heute verstehen. Das ist schon bemerkenswert und da schauen wir gleich mal drauf, wie es dazu gekommen ist. Und von daher formuliert mancher Priester, mancher Theologe heute die steile These, ob das Amt überhaupt noch zeitgemäß sei. So weit würde ich nicht gehen, das in Frage zu stellen. Aber wenn wir auf die Entwicklung des Amtes in der frühen Kirche schauen, dann merken wir schon, dass da eine Dynamik drin ist, dass nichts vom Himmel gefallen ist. Ja, dass man streng genommen noch nicht mal von einem Herrenwillen sprechen kann. Denn dieser Herrenwille wird ja heute auch immer wieder schnell in Anschlag gebracht, um damit Diskussionen abzuwürgen. Dann wird oft schlicht und ergreifend festgestellt, dazu gäbe es keine Vollmacht des Herrn, dieses oder jenes zu entscheiden. Ob das so ist, da schauen wir gleich mal drauf. Heute jedenfalls geht es um diese Frage Aufseher, Diener und Witwen, Ämter in der frühen Kirche. Und damit steigen wir ein. Bemerkenswert ist, dass die Kirche des Anfangs natürlich noch gar keine Struktur hatte. Das liegt daran, dass man streng genommen noch nicht mal von einer eigenständigen Kirche sprechen kann. Die frühen Christen waren nicht nur selber Juden, die Urgemeinde war samt und sonders jüdisch. Auch wenige Jahre nach Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi, als man begann, Heiden zu taufen, das haben wir ja hier schon in einer eigenen Glaubensinformation entsprechend auch bearbeitet, als man anfing, Heiden zu taufen, das war das große Projekt in dem zweiten großen frühchristlichen Schwerpunkt in Antiochia, war das Bewusstsein eigentlich da, dass die Heiden, die Nichtjuden, die getauft wurden, durch die Taufe in das bestehende Volk Israel eingegliedert würden. Das war die Grundidee. So wie Jesus sich auch zu den Juden primär gesandt wusste und keine Kirche im eigentlichen Sinn gründen wollte, verstanden sich die frühesten Christen als dem einen Volk Gottes zugehörig. Auch ein neues Israel, das neben dem alten Israel stand, wurde so gar nicht gedacht. Also von einer Kirche des Anfangs zu sprechen, ist streng genommen eigentlich nicht statthaft. Ja, es gab die Urgemeinde, es gab innerhalb des Judentums eine Bewegung der Christgläubigen, derer, die an die Auferstehung des Gekreuzigten glaubten. Aber so wie das Judentum heute sehr bunt und vielfältig ist, von orthodox bis liberal, alles Mögliche zu finden ist, so war es eben auch schon zur Zeit Jesu. Und da gab es eben innerhalb des Judentums eine Bewegung, die an die Auferstehung des Gekreuzigten glaubten. Nicht konfliktfrei, das muss man feststellen. Das war nicht so, dass das alles irgendwie nur so einfach nebeneinander her existierte. Das war hochkonfliktiv, aber es war keine eigenständige Bewegung, sondern eine Bewegung innerhalb des Judentums. Von daher ist es natürlich nicht verwunderlich, dass es in dieser Anfangszeit keine eigenen institutionellen Ausprägungen gab. Ja, die Gemeinden organisierten sich, ja, innerhalb dieser, ich sage es jetzt einfach mal, innerjüdischen Sekte, gab es durchaus gewisse Strukturen, aber eine Institutionalisierung gab es nicht. Das wird so für die ersten Jahre gegolten haben. Dann beginnt mit dem Auftreten des Paulus von Tarsus und eben dem antiochenischen Projekt die Heidenmission. Es entstehen überall, zuerst im östlichen Bereich des Mittelmeeres, neue christliche Gemeinden, die aber unter einer besonderen Prägung standen. Inwieweit sich Gemeinden im hellenistischen Bereich auf dem Peloponnes sich wirklich als zum Volk Israel gehörig verstanden, da kann man sicherlich nochmal eigene Untersuchungen durchführen. Ja, auch dort, die Heiden, die dort getauft wurden, gingen zuerst oft in eine Synagoge und hatten dort große Affinitäten, aber man entwickelte doch dann schon relativ schnell ein eigenständiges Bewusstsein. Und jetzt kommt es. Da wäre natürlich zu erwarten, dass sich da jetzt Strukturen ausprägen. Aber in dieser Zeit des Anfangs ist das oft so, dass vieles noch im Fluss ist und für die frühchristlichen Gemeinden, insbesondere die, die durch die Verkündigung des Paulus von Tarsus entstanden sind, galt ein besonderes Moment, nämlich die sogenannte Naherwartung. Man erwartete die Wiederkunft des Herrn als mehr oder weniger unmittelbar bevorstehend. Das ist das, was die Theologen als Parousie-Erwartung bezeichnen. Wenn sie erwarten, dass der Herr, der Auferstandene, bald wiederkommen wird, um die Welt zu vervollkommnen, um die Welt zu erlösen, fangen sie natürlich nicht an, große Institutionen auszubilden. Das finden wir zum Beispiel im ersten Korintherbrief. Ja, da geht es gar nicht so um Ämter und Institutionen, sondern geht es um die Frage der Ehe, wo Paulus den jungen Menschen rät, macht euch frei für Christus, beschäftigt euch nicht mit der Hochzeit. Jeder weiß bis heute, dass eine Hochzeit sehr viel Energie beansprucht. Der Herr kommt bald wieder, macht euren Kopf frei für die Wiederkunft des Herrn. Es ist besser, unverheiratet zu sein und den Herrn aufrecht zu erwarten. Und jetzt kommt die menschliche Komponente hinein, weil er sagt, es kann aber sein, dass ihr euch gerade dann in Sehnsucht so voreinander verzehrt, dass ihr den Kopf gerade nicht frei habt. Heiratet also schnell, damit ihr die Birne wieder frei bekommt. Findet sich im ersten Korintherbrief etwas vornehmer ausgedrückt, als ich es jetzt gesagt habe. Aber man sieht daran, welche Bedeutung diese sogenannte Parousie-Erwartung, die Naherwartung, die Erwartung der mehr oder weniger unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Jesu Christi in der Frühkirche, in der frühen Zeit des Christentums hatte. Und da bildet man keine grundlegenden Strukturen aus, weil das eigentlich gar nicht nötig ist. Der Herr wird ja bald wiederkommen. Gut, wir heutigen wissen, das hat ein bisschen gedauert, bis wir sind im Jahr 2025. Bis jetzt hat die Wiederkunft Christi sich nicht ereignet. Es mag sein, dass es gleich oder morgen oder übermorgen passiert, aber wir haben uns eigentlich in der Welt so eingerichtet und so passiert es auch in der frühen Kirche, dass sich dann doch mit dem Ausbleiben der Parousie, mit dem Ausbleiben der Wiederkunft Christi, ja, ich sag mal, man kirchlich sesshaft wurde. Und so spätestens in der dritten christlichen Generation, das sind die, ist die Zeit der Spätschriften des Neuen Testamentes, fängt man dann eben doch an, Institutionalisierungsprozesse zu durchlaufen und erste echte Ämter entstehen. Aber beginnen wir mal mit einer Reise, und zwar in die Frühzeit der Kirche, wo das alles noch im Schwang war. Ein hervorragendes Zeugnis dieser Zeit ist der erste Korintherbrief. Die beiden Korintherbriefe, die wir im Neuen Testament haben, legen ja ein beredtes Zeugnis der Kommunikation des Paulus mit dieser doch sehr bemerkenswerten, interessanten Gemeinde ab, zumal die korinthische Gemeinde nicht einfach für den Paulus war. Da ging es, ich will nicht sagen über Tische und Bänke, aber das war doch durchaus konfliktiv, das Verhältnis des Paulus mit der von ihm gegründeten Gemeinde. Und deswegen gibt es da vielleicht auch ein bisschen reichhaltigere Literatur. Gerade im zweiten Korintherbrief geht es dann auch offenkundig um einen Konflikt, wo es ums Geld ging. Das wird uns übrigens in der nächsten Folge der Glaubensinformationen befassen. Da schauen wir dann etwas näher in den zweiten Korintherbrief hinein. Der erste Korintherbrief, den wir haben, verdankt sich einem vorausgehenden Schreiben von Gemeindemitgliedern, die über die Zustände und Entwicklung der Gemeinde und des Gemeindelebens, sagen wir mal, erstaunt oder irritiert sind. Und die haben eine Reihe von Fragen, die sie an den Paulus schicken, und der Paulus beantwortet diese Fragen. Da sind zum Beispiel Fragen drin: Ist es erlaubt, Götzenopferfleisch zu essen? Wie sind die Zustände beim Herrenmahl und so weiter und so weiter? Und offenkundig gab es in der Gemeinde aber auch Menschen, die sich in einer besonderen Weise vom Geist ergriffen verstanden. Das waren die sogenannten Pneumatikoi. Das sind die, die sie heute in vielen evangelikalen Bewegungen immer noch finden, weil sie, nach meinem Dafürhalten, mit aller Vorsicht ausgedrückt, den ersten Korintherbrief gründlich missverstanden haben. Denn in dem ersten Korintherbrief im Kapitel 12 bis 14 beschäftigt sich Paulus damit. Was ist mit jenen, die glauben, besonders vom Geist ergriffen zu sein? Was ist mit denen, die glauben, plötzlich in Zungen reden zu müssen? Da schauen wir gleich mal drauf, was Paulus da sagt. Er ist nämlich gar nicht so dafür. Und Paulus führt gegenüber den Pneumatikoi, da steckt Pneuma drin, also die Geistbeseelten, was führt er einen neuen Begriff ein, der ist das Charisma. Heute sprechen sie oft von Charismatikern, es gibt eine charismatische Gemeindeerneuerung, als wenn das, das wird ja oft auch im Kirchenaufbau, in der Pastoraltheologie gesagt, wir müssen die Charismen achten. Für Paulus ist der Begriff des Charismas erstmal ein Gegenargument gegen genau das, was man heute darunter versteht. Paulus will nämlich trotz der Dinge des Anfangs, trotz der, wie soll ich sagen, wenig bestehende Notwendigkeit, grundlegende Strukturen auszubilden, eine gewisse Ordnung einführen. Über Tische und Bänke soll es gerade nicht gehen. Das pastorale Chaos des Geistes soll gerade nicht ausbrechen. Und da geht er in den Kapiteln 12 bis 14 des ersten Korintherbriefes doch näher darauf ein. Und innerhalb dieser Kapitel, die habe ich mal in einer anderen Glaubensinformation etwas näher erschlossen, da lege ich Ihnen den Link in die Shownotes. Finden wir, ja, sagen wir mal, nicht unbedingt erste frühe Ämter, aber doch Ansätze dafür. Und da sind wir im ersten Korintherbrief im 12. Kapitel. Und da blende ich Ihnen den Text mal hier ein, damit Sie das entsprechend mitverfolgen können. Und da findet sich hier oben das berühmte Bild vom einen Leib und den vielen Gliedern. Und wenn wir dann mal ab Vers 27 schauen, da wird es nämlich für das Thema des heutigen Abends interessant. Da schreibt Paulus: Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. So hat Gott in der Kirche die einen erstens als Apostel eingesetzt, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Ferner verlieh er die Kraft, Machttaten zu wirken, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle die Macht, Machttaten zu wirken, besitzen alle die Gaben, Krankheiten zu reden, heilen, reden alle in Zungen, können alle übersetzen? Rhetorische Frage. Die Antwort lautet nein. Das Interessante erstmal ist hier, dass der Paulus drei grundlegende Funktionen benennt. Ich versuche das Wort Amt jetzt, weil das so etwas Institutionelles hat, zu vermeiden. Da nennt er als erstes die Apostel, zweitens die Propheten, drittens die Lehrer. Darüber hinaus erwähnt er dann noch verschiedene andere Gaben, die Menschen haben, nämlich Machttaten zu wirken, Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten und so weiter. Das müssen nicht unbedingt Wundertaten gewesen sein. Wenn Sie heute zu einem Arzt gehen, dann hat der zweifelsohne auch die Gabe, Krankheiten zu heilen, aber er ist kein Wundertäter. Da muss man also vorsichtig sein. Auch in der frühen Gemeinde, wenn jemand die Leitungsfähigkeit hatte, vielleicht von Natur aus etwas zu sagen hatte, auch das muss man in dieser Frühphase der Kirche sagen. Man traf sich ja nicht in Kirchräumen, wie wir das heute kennen. Die gab es ja noch gar nicht. Die frühen Christen trafen sich in Häusern. Und der Hausherr, bisweilen eben auch die Hausherrin, hatte quasi als Gastgeberin automatisch die Leitungsfunktion inne. Das ist die Gabe zu leiten. Die wurde nicht von oben gegeben, sondern die verfügte einfach über die Mittel, über die Ressourcen. Die hatte das Haus, also stand sie der Gemeinschaft vor. So muss man sich das vorstellen. Aber wir schauen erst nochmal auf diese drei Gaben, die ich gerade herausgehoben habe. Diese drei Funktionen, da blende ich Ihnen nochmal den Text ein, schauen wir uns das mal an. Apostel. Beim Apostelbegriff muss man schon differenzieren. Wir heutigen verstehen darunter in der Regel den Zwölferkreis, die 12 Apostel. Da würde aber Paulus schon rausfallen, denn er ist nicht Teil des Zwölferkreises gewesen. Und in der Tat, wenn wir ins Neue Testament schauen, dann finden wir dort einen Autor, nämlich den Lukas, der sich beharrlich weigert, Paulus als Apostel zu bezeichnen. In der Apostelgeschichte wird Paulus als herausragende Gestalt erwähnt, nicht nur erwähnt, er prägt die gesamte zweite Hälfte der Apostelgeschichte, aber er wird nie Apostel genannt. Warum? Weil für Lukas dieser Terminus besetzt ist für die Bezeichnung derer, die zum Zwölferkreis gehören. Und damit ist auch klar, das ist dann, wird in der Apostelgeschichte auch erwähnt, als man den Posten des Judas Iskariot nachbesetzen will, und da kommt quasi die Definition, was für den Lukas ein Apostel ist, muss jemand nachgewählt bzw. durch Losentscheid hinzugefügt werden, der von Anfang an der Bewegung dabei war und Augen- und Ohrenzeuge sämtlicher Ereignisse bis hin zur Auferstehung war. Da kommen nur zwei Kandidaten in Frage und die Wahl bzw. das Los fällt dann auf den Matthias. Das ist die lukanische Definition. Apostel kannst du nur sein, wenn du Teil des Zwölferkreises warst oder von Anfang an in der Bewegung mitgewirkt hast. Paulus bezeichnet sich selbst als Apostel und in vielen Briefeingängen legt er äußersten Wert darauf. Er tritt sogar in eine gewisse Konkurrenz mit dem Zwölferkreis. Er leitet seine apostolische Vollmacht davon ab, dass ihn der Auferstandene persönlich vor Damaskus beauftragt hat. Paulus hat also schon mal da eine etwas weitere Perspektive auf den Apostelbegriff. Er leitet ihn ab von der persönlichen Beauftragung durch den Auferstandenen. Denn Paulus muss anerkennen, das tut er im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel, dass er Jesus nicht dem Fleische nachkannte. Da merken wir also schon, ist innerhalb des Neuen Testamentes eine Diversität, was den Apostelbegriff angeht. So einfach, wie wir uns das heute machen, ist es eben nicht, dass man sagt, ein Bischof ist ein Nachfolger der Apostel, trifft das auch auf den Paulus zu. Wir haben heute in Rom die Kirche St. Paul vor den Mauern, eine der vier großen päpstlichen Basiliken. Und wir feiern das Fest Peter und Paul, der großen Apostelfürsten. Das war zu Zeiten des Paulus alles andere als klar, dass der apostolische Selbstanspruch, den Paulus für sich von der Begegnung vor Damaskus, was auch immer er da erlebt hat, ableitet, von den anderen so gutiert wurde. Und Paulus kennt darüber hinaus noch einen etwas weiteren Begriff, wenn er zum Beispiel schreibt, dass eine gewisse Junia, wahrscheinlich eine Frau, manche Leser schreiben von Junias, aber der neutestamentliche Konsens geht hin, dass sich um eine Frau handelt, war hervorragend unter den Aposteln. Apostolos heißt ja erstmal nur Gesandter. Paulus selber scheint also einen doppelten Begriff vom Apostelsein zu haben. Wir haben also auf der einen Seite einen Apostelbegriff, der sich auf den Zwölferkreis bezieht. Wir haben einen paulinischen Apostelbegriff, der sich von der Beauftragung durch den Auferstandenen ableitet. Und wir haben einen Apostelbegriff, der rein funktionell ist. Das sind halt Leute, Wanderprediger, die gesandt sind, das Evangelium in die Welt zu tragen. Welchen Begriff meint er hier im ersten Korintherbrief? Das ist alles andere als klar, denn er stellt nur fest, es gibt eine Funktion, dass Menschen als Apostel eingesetzt werden. Also wahrscheinlich meint er den weiteren Begriff, den dritten, den ich gerade erwähnt habe, als Verkünder. Dann gibt es die Propheten. Was Propheten sind, schauen wir gleich nochmal näher drauf. Denn die Propheten sind diejenigen, die mit Vernunft das Verkündete erschließen. Und dann kennt er noch die Lehrer. Diese drei Funktionen, Apostel, Prophet und Lehrer, sind miteinander verwandt. Man könnte es einander so zuordnen, dass der Apostel ein Verkünder ist, der Prophet erschließt das Gehörte und der Lehrer ist so eine Art Katechet, der das dann vertieft. Das sind noch keine ausgeprägten Ämter, wie wir sie heute verstehen würden, aber wir merken schon, dass der Paulus bemüht ist, in das pneumatische Chaos der korinthischen Gemeinde eine Ordnung zu bringen. Und der Charismenbegriff, den er einführt, ist gerade nicht in dem Sinne zu deuten, wie wir es heute haben, dass da Leute vom Geist beseelt umkippen. Das wären die Pneumatiker, gegen die Paulus sich wendet. Sondern er sagt, es gibt Gaben, die sind eingesetzt. Und das Bemerkenswerte und Interessante, und hier blende ich Ihnen die Fortführung des Textes ein, da muss man nur ein paar Verse nachschauen. Vers 31, strebt aber nach den höheren Gnadengaben. Das ist quasi ein Imperativ. Und dieses Wort streben in Vers 31, da entdecken wir im griechischen Urtext das Wort zelun. Zelun heißt eifern, streben, auf Lateinisch studere, Studium. Diese Ämter, die Paulus hier anführt, sind erlernbar. Da mag es eine gute Grundanlage für geben. Jemand mag das Talent besitzen, das zu tun, aber das bedarf der Pflege und Ausbildung. Also das genaue Gegenteil von dem, was Leute heute unter Charismenorientierung verstehen. Da fällt nichts vom Himmel. Das ist erworben und erlernt. Und Paulus führt diese Begriffe ein, diese Funktionen ein, um im Chaos, im pneumatischen Chaos Ordnung zu stiften. Das muss man sich immer klar machen, was er hier entsprechend schreibt. Das wird besonders schön deutlich, wenn er das Amt des Propheten erläutert. Da müssen wir dann zwei Kapitel weiterschauen. Wir sind weiterhin im ersten Korintherbrief und springen jetzt ins 14. Kapitel. Und da lese ich Ihnen den Passus der Verse 15 bis 25 vor. Da geht es um die Zungenrede. Was folgt daraus? Ich will im Geist beten, ich will aber auch mit Verstand beten. Ich will im Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Wenn du nur im Geist den Lobpreis sprichst und ein Unkundiger anwesend ist, wie kann er zu deinem Dankgebet das Amen sprechen? Dein Dankgebet mag noch so gut sein, aber der andere wird nicht auferbaut. Ich danke Gott, dass ich mehr als ihr alle in Zungen rede. Doch vor der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, um auch andere zu unterweisen, als 10.000 Worte in Zungen zu stammeln. Seid doch nicht Kinder an Einsicht, Brüder und Schwestern. Seid unmündig an Bosheit, an Einsicht aber vollkommen. Im Gesetz steht, durch Leute, die anders und in anderen Sprachen reden, werde ich zu diesem Volk sprechen. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. So ist Zungenreden ein Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Prophetisches Reden aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn also die ganze Gemeinde sich versammelt und alle in Zungen reden, es kommen Unkundige und Ungläubige herein, werden sie da nicht sagen, ihr seid verrückt? Wenn aber alle prophetisch reden und ein Ungläubiger und Unkundiger kommt herein, dann wird er von allen überführt, von allen geprüft. Was in seinem Herzen verborgen ist, wird aufgedeckt und so wird er niederfallen, auf sein Angesicht Gott anbeten und bekennen, wahrhaftig, Gott ist mit euch. Hier beschreibt Paulus, was er unter der Funktion des Propheten versteht. Der Prophet verkündet mit Verstand. Der Prophet ist ein Apologet. Der Prophet spricht mit der Welt, in die Welt hinein und verkündet das Evangelium mit Vernunft. Und das ist für ihn absolut notwendig. Deswegen sagt er, was soll diese Zungenrede? Was soll diese geistige Verrücktheit? Die Leute mögen euch für verrückt halten, aber niemand hat etwas davon. Es ist nur zur eitlen Selbstbefriedigung. Ihr braucht Propheten in euren Reihen, die die Zungenrede auslegen. Streng genommen bräuchte man dann die Zungenrede gar nicht, weil der Prophet es ja auch so kann. Der Prophet ist jemand, der mit Verstand das Evangelium durchdringt. Die Apostel sind die Verkünder, vielleicht sogar die Erstverkünder, Wanderprediger, die umherziehen. Ihnen folgen die Propheten, die vor Ort den Glauben mit den Mitteln des Verstandes und der Vernunft vertiefen. Und die Lehrer sind dann diejenigen, die das in die Gemeinde immer weiter hineintragen, durch die Generation hindurch. Vielleicht so eine Art Katechet. Ja, und Paulus erwähnt dann noch die anderen Dinge. Leute, die heilen können. Vielleicht ganz normale Medizinkundige, Heilkundige. Leute, die leiten können, die verfügen über die Ressourcen. Das sind die Hausherrinnen und Hausherren. Einige werden ja in der Bibel sogar erwähnt, die in ihrem Haus die Christen beherbergen. Denken Sie nur an Chloe und Lydia, beispielsweise, um zwei Frauen zu nennen. Ein Priesteramt gibt es nicht. Diejenigen standen dem Gottesdienst vor, denen das Haus gehörte, die Gastgeber und Gastgeberinnen waren. Hinzu kommt übrigens hier, dass Jesus selbst, und das ist ja das Interessante, wenn man jetzt in die paulinische Reflexion des Herrenmahles schaut, weil es da in Korinth zu Missständen gekommen ist, auch da können wir uns mal bei einer eigenen Glaubensinformation näher mit befassen, dann stellt man fest, dass das Herrenmahl vor allen Dingen ja eine Funktion hatte, den Tod des Herrn zu verkünden, bis er kommt, sagt Paulus ja, so oft ihr aus diesem Kelch esst und von diesem Brot essen, aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Aber es hatte auch offenkundig eine soziale Funktion, wo die gesellschaftliche Ungleichheit in die Gemeinschaft des Leibes Christi hinein aufgehoben wurde. Reich und arm, Sklave, Freier, Mann, Frau sollte eben nicht mehr gelten. Und auch da war es in Korinth zu Missständen gekommen, dass die Reichen sich eben schon beim Essen bedienten, während die Armen auf den hinteren Plätzen saßen. Und da sagt Paulus den berühmten Satz: Wer unwürdig das Herrenmahl zu sich nimmt, von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt, isst und trinkt sich das Gericht. Da steht nicht als Unwürdiger, das unwürdig, was da steht, ist ein Adverb. Es geht um die unwürdige Weise des Vollzugs des Herrenmahls. Im Angesicht des Herrn, der gegenwärtig ist im Brotbrechen, darf man keine Unterschiede machen. Klammer auf. Wie aktuell das ist, können Sie sehen, weil vor einigen Wochen angesichts der Ermordung von Charlie Kirk, wo man ja versuchte, den Tod eines Menschen als solches auch betrauen zu können, aber gleichzeitig das, was dieser Mensch gepredigt hatte, doch kritisch zu hinterfragen, dann kam sehr oft dieser Satz: De mortuis nihil nisi bene. Über den Toten soll man nicht gut sprechen. Und dann wurde damit immer gesagt, dann darf man den jetzt nicht mehr kritisieren. Vorsicht, liebe Freunde, bene ist da kein Adverb, auch kein Substantiv, sondern ein Adverb. Man soll über den Toten nicht, ich benutze jetzt mal ein etwas anderes Wort, was soll ich so machen, unwürdig reden. Man soll ihn eben so, wie er war, würdigen. Und dazu gehört gegebenenfalls dann auch die Kritik. Das ist hiermit gemeint und das beschreibt Paulus eben hier auch. Was aber dann auffällt, ist, er erwähnt keinen Hieros, keinen Priester. Da schauen wir gleich drauf. Es kommt nur eine Stelle im Neuen Testament vor, wo das Wort Hieros eine Rolle spielt. Und die ist aber nicht auf ein Amt anzuwenden, wie wir es heute in der Kirche kennen. Ganz im Gegenteil, Jesus selbst wendet sich ja, und das muss man vergegenwärtigen, wenn man vom Herrenwillen spricht, wo man angeblich keine Vollmacht hatte, ihn zu ändern. Jesus selbst wendet sich ja sehr kultkritisch gegen einen entsprechenden Priesterkult. Denken Sie nur an die Tempelreinigung, denken Sie nur an die Weheworte gegen die Tempelaristokratie und den Tempelkult. Weil es Jesus daran gelegen ist, eine kultisch unvermittelte Gegenwart Gottes beim Menschen, im Menschen zu verkünden. Warum wir in den Kirchen, speziell römisch-katholisch oder orthodox, dann doch so etwas wie ein Priesteramt ausgeprägt haben? Schauen wir mal, werden wir später drauf kommen. Wie aber kam es dann zur Entwicklung der Ämter? Wie gesagt, ganz früh waren eigentlich Wanderprediger unterwegs. Ich vermute, dass das hinter dem Begriff des Apostels hier im ersten Korintherbrief steckt. Nochmal, wir haben drei verschiedene Weisen, wie man den Apostelbegriff im Neuen Testament entfalten oder definieren kann. Die lukanische Engführung auf den Zwölferkreis, die paulinische Erweiterung, die Beauftragung durch den Auferstandenen und dann noch ein sehr weites Verständnis bei Paulus, Verkünder im allgemeinen Sinn, Erstverkünder, die vielleicht auch Gemeinden gründen, die auf diese Weise durch die Lande ziehen. Das war das, was am Anfang stand. Wichtig ist aber, dass sie im Namen Jesu handeln. Da schauen wir einmal in das Markus-Evangelium hinein, dass da eben auch eine entsprechende Legitimation abgeleitet wird. Da sind wir im Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 38. Da kommt nämlich noch eine weitere Dimension hinzu, die das Ganze dann noch weiter fasst. Da lesen wir folgende Begebenheit. Da sagte Johannes zu ihm: Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb, und wir versuchten ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus erwiderte: Hindert ihn nicht. Keiner, der in meinem Namen eine Macht hat, vollbringt, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Es gab also offenkundig schon zur Zeit Jesu Menschen, die in seinem Namen unterwegs waren, die aber nicht seiner Bewegung angehörten. Die hatten vielleicht mal von ihm gehört, waren vielleicht mal sogar in seiner Verkündigung dabei und waren jetzt in seinem Namen tätig, ohne von ihm legitimiert zu sein. Das wäre heute verdammt schwierig in unserer Kirche, dass da Leute unterwegs sind, die keine bischöfliche Beauftragung haben. Das wäre ja käme ja einem Wildwuchs gleich. Und tatsächlich ist das nicht unproblematisch, gerade in institutionalisierten Prozessen, wo man ja die Frage der Authentizität und der Legitimation stellen muss. Hat jemand wirklich die Vollmacht zu handeln oder ist es ein Scharlatan? Jesus selbst hat zu seinen Lebzeiten da offenkundig ein sehr weites Herz gehabt. Das können wir als, sagen wir mal, wie soll ich das formulieren, kritisches Moment durchaus mitnehmen, weil es eben auch ein Fragezeichen hinter jede Engführung, jede amtstheologische Engführung beinhaltet. Gleichwohl ist damit sicherlich auch ein Problem verbunden. Aber die Parousie bleibt aus. Die erste christliche Generation stirbt, die zweite christliche Generation wächst heran, noch leben einige Augen- und Ohrenzeugen, aber spätestens mit der dritten christlichen Generation, da sind wir im Bereich 70, 80, 90 nach Christus, wird das schwierig, noch Augen- und Ohrenzeugen zu haben. Es ist der Zeitraum, in dem die Evangelien niedergeschrieben werden, weil man die Authentizität von Augen- und Ohrenzeugen eben nicht mehr lange haben wird. Und da schreibt man deren authentisches Zeugnis auf, kann es so überlieferungsfähig machen, im Übrigen bis auf den heutigen Tag. Berühmt die Bemerkung des Lukas am Beginn seines Evangeliums, dass er aufgeschrieben hat, was Augen- und Ohrenzeugen erlebt haben. Auch in den anderen Evangelien findet man entsprechende Aspekte. Das ist also ein bemerkenswerter Vorgang. Und es ist der Vorgang, wo die Gemeinden sich konsolidieren. Es ist der Zeitraum, wo zunehmend die Kirche ein eigenständiges Selbstbewusstsein als Kirche ausbildet. Man ist immer noch dem Judentum eng verbunden, durchaus in Form von Konflikten. Der Beginn des Auseinanderwachsens ist schon eingetreten, wird aber erst 30, 40 Jahre später vollständig vollzogen sein. Aber es beginnt sich eben ein eigenständiges kirchliches Selbstbewusstsein herauszuprägen. Und in diese Zeit hinein fällt eben auch die institutionelle Konsolidierung. Das ist bei uns Menschen so, dass wir auch in euphorischen Anfängen irgendwann, wenn eine Bewegung sich konsolidiert, dauerhaft wird, notwendigerweise und sei es aus gruppendynamischen Prozessen heraus, Funktionen dauerhaft ausprägen, die man dann tatsächlich als Amt bezeichnen kann. Da gibt es halt die Person, die irgendwie dann leitet, die authentisch eine solche Gruppe nach außen vertritt. Es gibt die Person, die nach innen die Strukturen organisiert. Es gibt die Person, die die Ressourcen bereitstellt. Und das dauerhaft, möglicherweise auch unabhängig von persönlichen Hintergründen. Da gibt es dann plötzlich eben auch die Frage, darf diese Person überhaupt mit Vollmacht sprechen und wie legitimiert sie sich? Legitimationsprozesse spielen plötzlich eine Rolle, gerade wenn man seine Legitimation nicht mehr unmittelbar von einer Begegnung mit dem Auferstandenen ableiten kann. Das beobachten wir Ebenso ab dem Jahr 70, 80, 90 nach Christus. Und da passiert noch etwas. Da treten nämlich plötzlich Falschlehrer auf, die auch Dinge vertreten und verkünden und behaupten, irgendetwas von Jesus sagen zu können. Es entstehen Konkurrenzen, keine neue Erscheinung. Auch Paulus setzt sich in seinen Briefen, denken Sie nur an den Galaterbrief, mit solchen, wie er sie nennt, Falschpropheten, Lügenpropheten auseinander. Aber je länger die Kirche da ist, je mehr sie sich ausprägt, desto drängender wird das. Und man muss die Frage stellen, gerade wenn Augen und Ohrenzeugen nicht mehr da sind, die man befragen könnte, mit welcher Autorität, in welcher Vollmacht spricht man hier? Ein beredtes Zeugnis von dieser Zeit, in der die Identität der frühen, sich weiter konsolidierenden Kirche in Frage stellt, legt der erste Timotheusbrief ab. Und es ist kein Wunder, dass genau in dieser Zeit eben auch Ämter eine wichtige Rolle spielen, die man jetzt tatsächlich auch schon so als Ämter bezeichnen kann. Da schauen wir mal hinein und wir beginnen direkt mit dem ersten Kapitel des ersten Timotheusbriefes. Da sind wir nach dem Briefeingang, ich blende in den Text ein. Ab Vers 3, und das ist offenkundig eine hohe Motivation, warum es überhaupt Ämter gibt. Da heißt es: Bei meiner Abreise nach Mazedonien habe ich dich ermahnt, in Ephesus zu bleiben, damit du bestimmten Leuten verbietest, falsche Lehren zu verbreiten und sich mit Fabeleien und endlosen Geschlechtereien abzugeben, die nur Streitigkeiten mit sich bringen, statt dem Heilsplan Gottes zu dienen, der sich im Glauben verwirklicht. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind aber manche abgekommen und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein, verstehen aber nichts von dem, was sie sagen und worüber sie so sicher urteilen. Klammer auf. Der erste Timotheusbrief gehört zu den Paulusbriefen, gehört aber näherhin zu den sogenannten Deuteropaulinen. Er ist viel zu spät geschrieben, als dass er aus der Feder des Paulus stammen könnte, aber er scheint einem Autoren zuzugehören, der in der paulinischen Tradition oder in der paulinischen Schultradition stammt. Deswegen spielen bestimmte Orte wie Mazedonien und Ephesus eine gewisse Rolle. Ephesus war offenkundig eine Art Headquarter für den Paulus. Das scheint sich da etwas erhalten zu haben. Bemerkenswert ist eben, dass der Adressat dieses Briefes, also ein gewisser Timotheus, ob es sich bei diesem Timotheus um den Timotheus handelt, der auch Gefährte des Paulus war, möglich, aber nicht zwingend. Der bekommt eben jetzt den Auftrag, für Ordnung zu sorgen. Er soll sich vor allen Dingen gegen die Falschlehrer wenden. Er soll also, um es positiv auszudrücken, die reine Lehre bewahren, die authentische Lehre bewahren und so die Reinheit des Zeugnisses schützen. Interessant ist eben hier ab Vers 5, das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind aber manche abgekommen und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein, verstehen aber nichts von dem, was sie sagen und worüber sie so sicher urteilen. Wenn man an manche, verzeihen Sie mir diesen kleinen polemischen Einschlag, manche kirchenpolitische Diskussion der Gegenwart beachtet, könnte man meinen, auch dieser Brief ist aktueller, als man denkt. Auch heute werden manche Scheindiskussionen geführt, die die Kirche nicht nur nicht voranbringen, die auch das Evangelium nicht in die Welt tragen. Ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen, ich überlasse das Ihrer Fantasie. Sie alle werden solche Diskussionen in Ihrem engeren oder dem weiteren kirchlichen Kontext kennen. Was ist Aufgabe der Kirche? Die Aufgabe der Kirche ist nicht, sich selbst zu erhalten. Die Aufgabe der Kirche ist, wie Jesus es im Markus-Evangelium, der Auferstandene, im Kapitel 16, Vers 15 sagt: Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wo die Kirche nur um sich selbst kreist, in Stuhlkreisen sich selbst bespielt und meint, man müsse sich selber reformieren, vergisst sie den ureigensten Auftrag umzusetzen, in die Welt zu gehen. Das ist der apostolische Auftrag. Und Apostel ist hier in dem dritten Sinn verstanden, eben verkündend in die Welt hineinzuwirken. Offenkundig ist besagter Timotheus damit beauftragt, da wieder für Ordnung zu sorgen. Interessant ist aber jetzt, dass gerade in diesem ersten Timotheusbrief dann auch entsprechend Ämter näher erwähnt werden, die man jetzt wirklich auch als Ämter bezeichnen kann. Wir haben es da also mit einem Fortschritt, wenn man so will, zu tun, oder besser gesagt vielleicht einer Weiterentwicklung. Da wird zuerst in den Versen 1 bis, Entschuldigung, jetzt habe ich einen Faden, von 1 bis 7 des dritten Kapitels der Gemeindeleiter in der Überschrift erwähnt. Die Überschrift ist hier irreführend, denn es handelt sich nicht um den Gemeindeleiter, sondern um einen im Griechischen Episkopos. Und da sehen Sie hier im Vers 1, ich lese den Absatz gleich ganz vor, da steht Bischof, Episkopos. Aufseher, wörtlich übersetzt, ist ein Begriff aus dem griechischen paganen Verwaltungswesen. Das war ein Amtsaufseher, ein Verwaltungsmensch, der eine Leitungsfunktion innehat. Und diesen doch sehr weltlichen Begriff übernehmen die Christen hier oder übernimmt der Autor des Begriffes und setzt ihn quasi als Amt ein, eine Art Aufseher. Und jetzt muss man sagen, das ist heute noch genau die Funktion, die dahinter steckt. Episkopos, Epi auf, Skopos Seher, daraus wird Episkopos, Episkop, Biskop, Bischof, Bischof. Das deutsche Wort Bischof ist eine Eindeutschung eben dieses griechischen, eigentlich aus dem paganen Verwaltungswesen stammenden Episkopos-Begriffes. Hier weiter erwähnt, weil der Begriff gleich auch kommt. Wir haben also auf der einen Seite, was die Ausprägung der kirchlichen Institutionalisierung und der Amtstheologie angeht, eine Herleitung aus dem griechischen weltlichen Verwaltungswesen. Man nimmt etwas, was man kennt, und überträgt es auf die Kirche. Es gibt einen anderen Begriff, das ist der Presbyter. Das ist ein Begriff, der kommt aus der jüdischen Synagogalverfassung und ist wörtlich mit der Älteste zu übersetzen. Und dahinter steckt so eine Art Synodalverfassung, dass eine Synagogengemeinde, eine Synagogalgemeinde von einem Kreis der sogenannten Presbyters, der Ältesten, geleitet wurde. Beide Begriffe finden wir im Neuen Testament. Man kann bei der Verwendung der Begriffe sehen, ob es da sehr um einen hellenistischen Einschlag oder eher noch einen jüdisch nachwirkenden Einschlag geht. Heute verwenden wir beide Begriffe ganz anders. Der Episkopos ist eben plötzlich der Bischof und der Presbyter wird für den Priester heute verwandt. Wenn also ein Bischof sein Presbyterium einlädt, das ist die katholische Lesart, dann lädt er seine Priesterschaft, die Priesterschaft seines Bistums ein. Im evangelischen Sektor hat, im protestantischen Sektor, hat der Begriff Presbyter noch einen ganz anderen Klang. Da ist es eher das Gremium, das die Gemeinde leitet. Beide Herleitungen, sowohl der römisch-katholische als auch der evangelische, haben mit dem ursprünglichen Begriff des Presbyters nichts zu tun, sondern da wirken letzten Endes Erfahrungen aus dem jüdischen Synagogalwesen, die ja noch sehr lebendig waren, weil sich Kirche und Synagoge eben nicht getrennt haben, noch nach. Und man kann an der Verwendung der Begriffe im Neuen Testament sehen, ist das ein Schreiben, das eher aus der einen Richtung noch beeinflusst ist oder da hineinschreibt, was die Gemeindeorganisation angeht, oder ist es Presbyter aus dem jüdischen Bereich? Oder ist es episkopal eher vom jüdischen Verwaltungswesen her gedacht? Und das vermischt sich erst zunehmend. Wie gesagt, wir sind im gesamten Neuen Testament immer noch nicht so, dass wir streng zwischen Kirche und Synagoge trennen könnten. In den späten neutestamentlichen Schriften driftet das immer weiter auseinander, aber es ist noch nicht vollständig getrennt. Da schauen wir jetzt nochmal in den ersten Timotheusbrief an und sehen uns an, was da über den Episkopos gesagt wird. Das Wort ist glaubwürdig. Wer das Amt eines Bischofs, also eines Episkopos, anstrebt, der strebt nach einer großen Aufgabe. Schon bemerkenswert. Das Amt des Bischofs wird angestrebt. Der wird nicht irgendwie von Jesus oder einer höheren Macht berufen. Nein, man kann es anstreben. Zelun, studere. Bei der heutigen Berufungspastoral muss man auch das sagen, man muss es schon lernen. Alleine sich von höherer Macht berufen zu wissen, ist das eine. Aber sie brauchen auch immer den konkret hörbaren Ruf heute eines Bischofs, der sagt, ich will dich. Sie können sich noch so berufen fühlen. Wenn dieser konkrete Ruf eines Bischofs heute ausbleibt, werden Sie kein Priester. Deshalb soll der Bischof untadelig, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen sein, von würdiger Haltung, gastfreundlich, fähig zu lehren. Er sei kein Trinker und kein gewalttätiger Mensch, sondern rücksichtsvoll. Er sei nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, er muss seinem eigenen Haus gut vorstehen, seinen Kindern in Gehorsam und allem Anstand erziehen. Wenn einer seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, wie soll der für die Kirche Gottes sorgen? Er darf kein Neubekehrter sein, damit er nicht hochmütig wird und im Gericht des Teufels verfällt. Er muss aber auch bei Außenstehenden einen guten Ruf haben, damit er nicht in üble Nachrede kommt und in die Falle des Teufels gerät. Der langen Rede kurzer Sinn: Ein Bischof muss ein ehrbarer Familienvater mit Lebens- und Glaubenserfahrung sein. Ja, er muss ein Familienvater sein, muss Familie haben, darf nur mit einer Frau verheiratet sein. Da ist noch nichts mit Zölibat, ganz im Gegenteil, er muss quasi durch sein Leben gelernt haben, was es heißt, wie ein Vater für eine Familie zu sorgen. Das ist das, was hier vorausgesetzt wird. Ist ein bisschen anders als heute. Ein bisschen sehr anders als heute. Man sieht, das ist sehr nah am Leben. Das ist das, was über das Amt des Bischofs gesagt wird. Dann taucht aber auch der Diakon auf, der Diakonos. Kennen wir heute in der römisch-katholischen Kirche auch. Diakone, entweder als Vorstufe zum Priesteramt oder als die ständigen Diakone, die vom Zweiten Vatikanischen Konzil wieder eingeführt worden sind. Über die Diakone heißt es ab Vers 8 im 1. Timotheusbrief Kapitel 3, ebenso müssen Diakone sein, achtbar, nicht doppelzüngig, nicht dem Wein ergeben und nicht gewinnsüchtig. Sie sollen mit reinem Gewissen am Geheimnis des Glaubens festhalten. Auch sie soll man vorher prüfen und nur wenn sie unbescholten sind, sollen sie ihren Dienst ausüben. Ebenso müssen Frauen ehrbar sein, nicht verleumden, dorisch, sondern nüchtern und in allem zuverlässig. Diakone sollen Männer einer einzigen Frau sein und ihre Kinder und ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Denn wer seinen Dienst gut vorsieht, erlangt einen hohen Rang und große Zuversicht im Glauben an Christus Jesus. Der Unterschied zu den Voranforderungen an einen Bischof ist gar nicht so groß. Es gibt vielleicht einen Zuschnitt in der Funktionalität. Der Episkopos ist der Leiter der Gemeinde. Und die Diakone waren in der damaligen Zeit, das kann man an solchen Gestalten wie dem heiligen Laurentius, dem Wuppertaler Stadtpatron, sehen, man könnte vielleicht sagen, für eine, die verwalteten das Kirchenvermögen. Das waren so eine Art Kämmerer und gleichzeitig aber auch dafür zuständig, die Armen zu unterstützen. Da gab es also eine entsprechende Zuordnung. Ist nicht das, was wir heute unter Diakon verstehen, zumindest nicht so unmittelbar, aber wir finden dieses Amt als solches in einer Urprägung hier im 1. Timotheusbrief erwähnt. Erstaunlich ist, dass der 1. Timotheusbrief noch ein drittes Amt kennt. Und es ist nicht das Priesteramt. Dazu blättern wir mal noch zwei Kapitel weiter und dann taucht da plötzlich im 5. Kapitel ab Vers 3, Verse 3 bis 16, das Amt der Witwe auf. Sie ahnen es, zu diesem Amt wird man nicht geweiht, sondern in dieses Amt kommt man, wenn der Ehemann verstirbt und man einer christlichen Gemeinde anhört, dann gerät man in den Stand der Witwe. Und über die Witwen wird Folgendes gesagt. Ehre die Witwen, wenn sie wirklich Witwen sind. Hat eine Witwe aber Kinder oder Enkel, dann soll diese lernen, zuerst im eigenen Haus Ehrfurcht zu erweisen und dankbar für die älteren Generationen zu sorgen, denn es ist wohlgefällig vor Gott. Eine Frau aber, die wirklich eine Witwe ist und alleine steht, setzt ihre Hoffnung auf Gott und betet beharrlich und inständig bei Tag und Nacht. Wenn eine jedoch ein ausschweifendes Leben führt, ist sie schon bei Lebzeiten tot. Das sollst du ihnen einprägen, dann wird man ihnen nichts vorwerfen können. Wenn aber jemand für seine Angehörigen, besonders für die eigenen Hausgenossen, nicht sorgt, dann verleugnet er damit den Glauben, ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Frau soll nur dann in die Liste der Witwen aufgenommen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt ist, nur einmal verheiratet war, wenn bekannt ist, dass sie Gutes getan hat, wenn sie Kinder aufgezogen hat, gastfreundlich gewesen ist und den Heiligen die Füße gewaschen hat, wenn sie denen, die in Not waren, geholfen hat und überhaupt bemüht war, Gutes zu tun. Jüngere Witwen weise ab, denn wenn die Leidenschaft sie Christus entfremdet, wollen sie heiraten und ziehen sich den Vorwurf in ihrem ersten Versprechen, das sie Christus gegeben haben, untreu geworden zu sein. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie von Haus zu Haus laufen, dabei aber nicht nur untätig, sondern geschwätzig und neugierig sind und reden, was sich nicht gehört. Deshalb will ich, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt versorgen und dem Gegner keinen Anlass zu übler Nachrede zu geben. Einige haben sich schon abgewandt und sind dem Satan gefolgt. Wenn eine gläubige Frau Witwen in ihrem Haus hat, soll sie für sie sorgen. Die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit sie sich um die kümmern kann, die wirklich Witwen sind. Eine bemerkenswerte Stelle, wie ich finde. Es gab das Amt der Witwe. Und ich habe vorhin gesagt, das gerät man natürlich quasi nolens volens, indem der Ehegatte stirbt. Aber man ist nicht automatisch eine Witwe im Sinne des 1. Timotheusbriefes, man muss sich eine Liste aufnehmen lassen. Junge Frauen, die jung verwitwet sind, sollen wieder heiraten, weil die haben noch viel Leben vor sich. Und wenn die sich in die Liste der Witwen eintragen lassen, könnte es sein, dass sie durch ihren Lebenswandel irgendwann da wieder herausfallen. Und das soll nicht sein. Bei der Witwe soll es sich um eine Frau handeln, die mindestens das 60. Lebensjahr vollendet hat, die im Witwenstand lebt. Ja, und warum ist die Witwe überhaupt ein Amt? Weil die Witwen Erben sind. Sie haben das Vermögen des Mannes geerbt und können mit diesem Vermögen, sollen mit diesem Vermögen die Gemeinde unterstützen. Sie wirken in dem Sinne mit, wie die Diakone ähnlich mitgewirkt haben, beziehungsweise die Diakone verwalten eher das Vermögen, während die Witwen das Vermögen einbringen. Ein Diakon muss nicht unbedingt Vermögen haben, eine Witwe bringt gewissermaßen Vermögen mit. Dieses Witwenamt werden Sie heute in der Kirche vergeblich finden. Wir kennen in der römisch-katholischen Tradition zwar so etwas wie die Jungfrauenweihe, wobei man hiermit verweist darauf, dass ja junge Frauen sich eigentlich nicht als Witwe eintragen lassen sollen, sondern sollen besser heiraten und Kinder in die Welt setzen, auch da ein Fragezeichen hintermachen könnte. Dieses Witwenamt ist im Laufe der Kirchengeschichte schlicht und ergreifend verschwunden. Warum? Weil Witwen ob ihres Vermögens mächtige Frauen waren. Die konnten auch Bischöfen, Episkopoi sagen, wo es lang ging, weil sie halt das Geld mitbrachten. Und das kann natürlich schwer sein, dass so eine Witwe, die nicht Episkopos ist und auch nicht Episkopos sein kann, das ist ja schon hier im 1. Timotheusbrief auf Männer beschränkt, plötzlich da so eine Rolle spielen. Und so verschwindet das Witwenamt im Laufe der Geschichte irgendwann im Dunst des historischen Nebels. Dann kennt das der 1. Timotheusbrief hier noch in den Versen 17 folgende noch ein paar andere Aspekte. Älteste, das sind die Presbyter, von denen ich vorhin gesprochen habe. Älteste, die das Amt des Vorstehers gut versehen, Entschuldigung, verdienen doppelte Anerkennung, besonders solche, die sich mit ganzer Kraft dem Wort und der Lehre wieder widmen. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen zum Dreschen keinen Maulkorb anlegen und wer arbeitet, hat Recht auf seinen Lohn. Vielleicht sehen wir hier den Beginn einer Entwicklung, dass ein Episkopos zwar in einer Stadt die Funktion eines Gemeindeleiters ausübte, aber das Christentum sich schon so weit ausdifferenziert hatte, dass nicht alle immer gleichzeitig in einer Stadt an einem Ort waren, sondern sich in verschiedenen Häusern trafen. Und da gab es vielleicht dann entsprechend versehene Vorsteher, die diesen Gottesdienstgemeinden entsprechend vorstanden. Ein Priester, ein Sakerdos, ein Geber des Heiligen gibt es im Neuen Testament nicht. Und das aus gutem Grund. Denn es gibt dort eine sehr kritische Stelle, die finden wir im Hebräerbrief und den blende ich Ihnen jetzt auch ein. Da sind wir im Hebräerbrief. Hoppla, Entschuldigung. So. Hebräerbrief. Und da sind wir im 7. Kapitel, die Verse 8, die Verse 11 bis 28. Ein etwas längerer Abschnitt, den ich jetzt auch mal komplett vorlese. Denn es ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo der Begriff Hieros Priester in dem Sinne, wie wir es heute verstehen, vorkommt. Da heißt es, wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen, das ist das Priestertum das Tempelpriestertum des Alten Bundes. Das Volk hat ja darüber gesetzliche Bestimmung erhalten, warum musste dann noch ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedeks eingesetzt und nicht nach der Ordnung Aarons benannt werden? Melchisedek ist ein Priester, der im Alten Testament auftaucht, der aber nicht jüdisch ist, also einer, der außerhalb der jüdischen Ordnung steht, der ein Priestertum anderer Art hat. Denn sobald das Priestertum geändert wird, ändert sich notwendig auch das Gesetz. Der nämlich, von dem das gesagt wird, gehört einem anderen Stamm an, von dem keiner jemals am Altar gedient hat. Es ist ja bekannt, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist und über Priester aus diesem Stamm hat Moses nichts gesagt. Im Alten Testament wird erwähnt, dass es die Priester Aarons gab und das Priestertum der Leviten. Das waren die Stämme, die das Priestertum inne hatten, die anderen Stämme Israels eben gerade nicht. Jesus entstammt aber dem Haus Juda. Er ist also streng genommen nicht in den Priesterstamm hineingeboren worden. Aber für den Autor des Hebräerbriefes ist er der Priester schlechthin. Das muss entsprechend legitimiert werden. Deswegen ist Jesus ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Der taucht eben auch im Alten Testament auf. Wenn heute auf vielen Weihekarten steht, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks, ist das streng genommen eine Fehlinterpretation, weil diese Übertragung nicht auf irgendwelche Priester, die geweiht worden sind, übertragen wird, sondern allein und exklusiv auf Jesus. Ab Vers 15 weiter. Das ist noch viel offenkundiger, wenn nach dem Vorbild Melchisedeks ein anderer Priester eingesetzt wird, der nicht, wie das Gesetz erfordert, aufgrund leiblicher Abstammung Priester geworden ist, sondern durch die Kraft unzerstörbaren Lebens. Denn es wird bezeugt, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Das frühere Gebot wird zwar nicht aufgehoben, weil es schwach und nutzlos war, denn das Gesetz hat nicht zur Vollendung geführt, eingeführt aber wird eine bessere Hoffnung, durch die wir Gott nahe kommen. Und das geschah nicht ohne Eid, denn jene sind ohne Eid Priester geworden, dieser aber durch den einen Eid dessen, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und nie wird es ihn reuen, du bist Priester auf ewig. So ist auch Jesus zum Bürgen eines besseren Bundes geworden. Auch folgten dort viele Priester aufeinander, weil der Tod sie hinderte zu bleiben. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Darum kann er auch die, die durch ihn vor Gott hintreten, für immer retten, denn er lebt alle Zeit, um für sie einzutreten. Ein solcher hoher Priester ziemte sich in der Tat für uns, einer, der heilig ist, frei vom Bösen, makellos, abgesondert von den Sündern und erhöht zum Himmel. Einer, der es nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohe Priester zuerst für die eigenen Sündenopfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Das Gesetz nämlich macht Menschen zu Hohepriestern, die der Schwachheit unterworfen sind. Das Wort des Eides aber, der später als das Gesetz kam, setzt dem Sohn ein, der auf ewig vollendet ist. Hier ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo wir den Begriff Hieros finden. Priester im Sinne des Sacerdos, des Gebers, des Heiligen, des Vermittlers. Und es wird hier aus christlicher Perspektive exklusiv auf Jesus angewandt. Er ist the one and only, der einzige und wahre hohe Priester auf ewig. Nicht wie die hohen Priester des alten Bundes, die irgendwann gestorben sind. Nicht wie die Priester im Tempel, die täglich ein neues Opfer darbringen mussten. Dieser Jesus hat am Kreuz durch seinen Tod und seine Auferstehung ein für alle Mal das Opfer schlechthin gebracht, das keiner Wiederholung bedarf. Er ist der hohe Priester. Die einzige Stelle, die wir finden. Kein Amt, das irgendwie von Menschen ausgeübt werden könnte, sondern der Sohn Gottes ist der Priester schlechthin. Wo kommen dann denn unsere Priester in der römisch-katholischen Tradition und in der orthodoxen Tradition her? Wir haben sie doch. Aus dem Neuen Testament können wir sie nicht nur nicht ableiten. Mit Blick auf diese Stelle im Hebräerbrief müsste man sie sogar kritisch beurteilen. Mit Blick auf die typisch jesuanische Kultkritik ohnehin. Wo kommen die denn dann her? Biblisch, neutestamentlich haben wir das Amt des Episkopos und das Amt des Diakons. Die haben sich auch weiterentwickelt. In der Regel müssen heute Bischöfe keine Familienväter sein. Das wäre eher sogar untypisch. Es ist also eine Entwicklung da drin. Und tatsächlich finden wir die Entwicklung des Priesteramtes in der nachneutestamentlichen Zeit. Das Christentum breitet sich immer weiter aus. Der Episkopos, der Bischof, steht einer Metropole vor. Das Evangelium verbreitet sich ins Umland. Er selber wird es alleine nicht schaffen. Das Amt des Vorstehers, des Presbyters, aus der jüdischen Synagogalverfassung herkommt, finden wir schon im 1. Timotheusbrief, allerdings nicht mit besonderen Vollmachten ausgehen, aber das ist ja entwicklungsoffen. Und so entstehen im frühen 2. Jahrhundert plötzlich Bewegungen, wo Bischöfe, Männer, durch Handauflegung und Gebet, dieser Vorgang wird schon im Neuen Testament beschrieben, das ist die Vollmacht, die Übertragung der Vollmacht, durch Handauflegung und Gebet entsprechend beauftragt werden, im Auftrag des Bischofs mit Vollmacht zu wirken. Das ist der Punkt, von dem man vom Priestern sprechen kann. Der Priester ist übrigens bis heute in der römisch-katholischen Tradition vielleicht nicht zuvorderst, aber doch mit hoher Bedeutung ein Mitarbeiter eines Bischofs. Der Bischof entsendet Mitarbeiter in seinem Auftrag und in seinen Auftrag, jetzt sage ich es, ein Begriff, den wir nicht im Neuen Testament finden, die Sakramente zu spenden. Bis heute bewirkt die Weihe, also eben jene Handauflegung und Gebet, unter anderem, dass ein Priester, dass der Neugeweihte in das Herz des ihn weihenden Bischofs eingepflanzt ist. Der Fachbegriff ist inkardiniert. Er verspricht diesem Bischof und seinen Nachfolgern, dass er für ihn arbeiten wird. Kommt ein neuer Bischof in die Diözese, das heißt, ein Priester ist immer auch für diese Diözese speziell eigentlich geweiht, kommt ein neuer Bischof, muss das Weiheversprechen erneuert werden. Ein Priester kann nicht einfach das Bistum wechseln, weil es ihm woanders besser gefällt. Nein, er muss erst symbolisch aus dem Herz des Bischofs, in dem er quasi anwesend ist, herausoperiert werden, exkardiniert werden, um dann in das Herz des neuen Bischofs inkardiniert zu werden. Man kann nicht einfach so wechseln. Das kommt aus dieser Zeit, die nach dem Neuen Testament aus einer pure Notwendigkeit entsteht. Die Arbeit wächst. Der einzelne Episkopos schafft es nicht mehr. Er braucht Mitarbeiter. Und man bedient sich da Role Models, die man in der Umwelt findet. Das haben wir schon beim Bischofsamt gehabt. Der Episkopos war eigentlich mal ein ganz profaner Amtsvorsteher. Und diese Eigenschaft wird auf das christliche Amt des Bischofs übertragen. Und so passiert es mit dem Hieros, mit dem Sacerdos auch. Das kannte man doch in der paganen Umwelt, dass Leute da Orte des Heiligen, heilige Orte verwalteten in den Tempeln, die es überall gab. Und das überträgt man jetzt eben auch auf die heiligen Orte der Christenheit, wo man sich trifft. Dort werden Männer hingeschickt im Auftrag des Bischofs, die mit bischöflicher Beauftragung und Bevollmächtigung dann eben die heiligen Dinge, heute sagen wir die Sakramente, verwalteten. So entsteht im 2. Jahrhundert aus purer Notwendigkeit und in Ableitung der üblichen Gegebenheiten des weltlichen Kontextes das Priesteramt. Jetzt mögen Sie erstaunt sein und sagen, ja, darf doch nicht wahr sein. Doch. Und mein Doktorvater Helmut Merklein, Gott hab ihn selig, pflegt an dieser Stelle immer zu sagen, genau das könnte das Wirken des Heiligen Geistes sein. Genau das könnte das Wirken des Heiligen Geistes sein. Dann macht er immer eine kleine Pause, zwinkerte uns zu und sagte, beachten Sie bitte den Konjunktiv. Er hat aber recht. Genau so wirkt der Geist. Neue Herausforderungen entstehen und in dem Bewusstsein der Gegenwart des Geistes haben damals Bischöfe eine Idee entwickelt, die der Kirche ja nicht nur neue Gestalt gegeben hat, sondern auch eine gewisse Stabilität gegeben hat. Wenn aber der Geist wirkt und wenn die Amtsentwicklung in der Kirche nicht auf den Herrn selbst zurückgeht, dann hat die Kirche offenkundig sehr wohl eine Vollmacht, neue Dinge zu ändern. Was ist, wenn die Entwicklungen heute so sind, dass eine Ordnung, die sich über Jahrhunderte bewährt hat, jetzt aber offenkundig, ich will nicht sagen, an ihr Ende kommt, aber doch offenkundig neu justiert werden muss? Muss die Kirche dann nicht auch wieder auf den Geist hören, um der Dinge einen neuen Drive zu geben? Nicht im Sinne einer Disruption, das hat die Kirche nie gemacht, sondern einer pastoralen Evolution. Das sind die Herausforderungen der Gegenwart. Wir haben gesehen, dass es mal ein Amt der Witwen gab, das im Dunst der Geschichte schlicht und ergreifend verschwunden ist. Wir haben gesehen, dass mit dem Priesteramt, wie wir es heute kennen, plötzlich ein Amt auftaucht, weil die Dinge es erfordern. Die Kirche hat also die Vollmacht, Dinge zu verändern. Die Kirche hat die Vollmacht, auf den Geist, der in der Zeit weht, eben den Zeitgeist zu hören, um Dinge neu zu justieren. Das wäre die Herausforderung, die wir heute haben. Nicht, um es mit dem ersten Timotheusbrief zu sagen, dem irgendwelchen Geschwätz zu folgen, sondern in Verantwortung vor Gott jetzt das Notwendende zu tun und zu finden. Das ist eine Herausforderung. Niemand erwartet, dass das innerhalb kürzester Zeit geht. Aber sich dieser Frage angesichts der neuen Herausforderung zu stellen, wäre wichtig. Die alten Griechen kannten den Satz Pantarei. Alles fließt. Die Welt ist am Abend immer anders, als wir sie am Morgen vorgefunden haben. Die Veränderungen sind selten disruptiv, aber manchmal erfordern neue Zeiten neue Antworten. Eines ist sicher, der Geist wirkt. Er hat gewirkt. Und wenn wir die Entwicklung des Amtes durch die Kirchengeschichte anschauen würden, dann würden wir auch da sehen, dass da der Episkopos, von dem der erste Timotheusbrief steht, nicht der Episkopos ist, den wir heute kennen. Die stehen in einer Kontinuität, aber es hat sich weiterentwickelt. Der Diakonos, den wir in der frühen Kirche haben, der ja eine Art Kämmerer ist und der sich um die Armen kümmert, ist nicht zwingend der Diakonos, den wir heute in unseren Gemeinden kennen. Aber es gibt eine Kontinuität. Das Priesteramt entsteht aus purer, schierer Notwendigkeit im Hören auf den Geist. Wie wäre es, wenn wir heute auf den Geist hören? Nicht, weil wir etwas wollen, sondern weil sich Dinge einfach in der Gegenwart neu bewähren müssen. Wir werden die Kirche nicht neu erfinden, aber wir können sie weiterentwickeln. Nicht mehr, aber auch nicht weniger trägt der Geist uns tagtäglich auf. Wenn Sie möchten, sind Sie herzlich willkommen, in 2 Wochen am 29. Oktober im Jahr des Herrn 2025 hier wieder einzuschalten unter www.kzk42.de/webinar. Das Thema lautet dann, ich habe es vorhin schon angedeutet, wenn es ums Geld geht, die Kirche und das Geld, großes Thema im zweiten Korintherbrief. Da schauen wir beim nächsten Mal näher rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Gott sei Dank scheint ein wenig Friede im Nahen Osten einzukehren. Die Waffen zwischen Israel und den Gazainern schweigen, aber in Gaza ist noch viel Chaos. Wichtig ist, dass Frieden in Israel ist. Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!